Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Unter Mikrofon ist Kate Malaike. Hallo. Einen etwas anderen Musikunterricht werden wir heute in der Sendung kennenlernen. Wir stellen die Jambox in Potsdam vor, in der komponiert, gelernt und ausprobiert wird. Das perfekte Spiel ist dabei nicht ganz so wichtig. Wir berichten außerdem über Hörsaalbesetzungen in der gerade laufenden studentischen Klimastreikwoche und stellen eine neue Studie vor, die Anregungen für die digitale Schule in Deutschland geben möchte. Wenn man Dinge verbessern will oder wissen möchte, wo man gerade so steht, ist es immer ganz gut, über den Tellerrand zu gucken. Das hat sich auch das stiftunggetragene Forum Bildung Digitalisierung gedacht und heute einen solchen Blick über den Tellerrand in Berlin veröffentlicht. Und zwar einen Ländervergleich zum Thema Schule in der digitalen Welt. In 5 Länder war geschaut worden, wie man dort die Schulen für eine digitalisierte Welt fit macht.
Wie machen es andere Länder? Wie versuchen sie beim Thema digitales Lernen in der Schule voranzukommen? Und was kann Deutschland davon lernen? Die 5 Länder Estland, Singapur, Tschechien, Brasilien und Spanien wurden ausgewählt, um eine große Bandbreite abzudecken, erklärt Julia Hensel vom MMB-Institut.
Sowohl Staaten, die hinlänglich dafür bekannt sind, dass sie sehr innovativ sind, sehr viel umgesetzt haben bereits, als auch Staaten, die sich gerade erst auf den Weg gemacht haben, das zu tun, aber sich durch besonders innovative Ansätze oder durch ein sehr großes Engagement auszeichnen, als eben auch Staaten, von denen wir wissen, dass sie gerade im Bildungssektor mit vielen Herausforderungen zu kämpfen haben, um dann zu schauen, in Ordnung, aber wie gehen sie denn damit um?
Singapur ist als Vorreiter bekannt. Schon seit den 90ern spielt die Digitalisierung hier eine große Rolle. Mehrere Masterpläne mit immer unterschiedlichen Schwerpunkten wurden vorangebracht. Von hier könnte Deutschland sich abschauen, einen sogenannten strategischen Rahmenplan zu entwickeln. Nils Weichert vom Forum Digitalisierung Bildung.
Hinter diesem sperrigen Begriff strategischer Rahmenplan verbirgt sich, dass wir uns, glaube ich, gemeinschaftlich über Eckpunkte verständigen sollten. Wir müssen uns über Eckpunkte verständigen, wie digitale Bildung in Deutschland in den nächsten Jahren angegangen werden sollte und auch auf Phasen der Entwicklung verständigen.
Soll heißen, Bund und Länder müssen gemeinsame Ziele erarbeiten. Doch wie schwer sich das im Konkreten darstellt, zeigt zum Beispiel das aktuelle Scheitern des Nationalen Bildungsrats. Eine der konkretesten Empfehlungen in der Studie für Schulen führt nach dem Vorbild Tschechiens einen ICT-Koordinator ein, also jemanden, der sich umfassend um die Informations- und Kommunikationstechnologie kümmert. Julia Hensel.
Die ICT-Koordinierenden sind Personen, die an der Schnittstelle zwischen IT-Support und Lehrenden stehen. Das sind also keine technischen Hausmeister, das sind Menschen mit sehr viel fachlichem Know-how. Die sind auch zuständig für die Kompetenzbildung bei Lehrenden, die helfen bei der Medienentwicklungsplanung. Die sind also gar nicht so sehr für den technischen Support zuständig, sondern die übersetzen, die schulen, die entwickeln strategisch mit.
Weitere Empfehlungen: Kompetenzzentren für Lehrkräfte ins Leben rufen, Trainings für Schulleitungen entwickeln und spezielle Räume für projektorientiertes Lernen für Schülerinnen und Schüler schaffen, sogenannte Makerspaces. Schulen in Deutschland könnten von diesen Handlungsempfehlungen des Forums Digitalisierung Bildung viel mitnehmen. Birke Bohl-Bischof, Expertin für digitales Lernen von der Linkspartei, findet, dass es bei den Schulen in Deutschland inzwischen eine große Bandbreite gibt.
Es gibt fitte Schulen, richtig gute Schulen, wo auch die Lernkultur sich verändert. Das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiges Ding. Und es gibt, ich würde jetzt sagen, Dinosaurier, wo wir noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen.
Deutschland agiert insgesamt noch zurückhaltend, analysiert das Forum Digitalisierung Bildung und weist darauf hin, was im Mittelpunkt aller Bestrebungen stehen sollte: die ganzheitliche Bildung. Ohne ein grundsätzliches Verständnis von Technologie und digitalen Zusammenhängen erscheint eine solch ganzheitliche Bildung heutzutage aber kaum möglich.
Kilian Pfeffer war das über Vorschläge, wie Deutschland beim digitalen Lernen von anderen Ländern lernen könnte. Ja, und zu diesem Stichwort passt auch gut eine Meldung aus Nordrhein-Westfalen. Dort ist nach langen Anlaufschwierigkeiten heute die neue digitale Arbeitsplattform Logineo NRW startklar gegangen. Mit Logineo sollen Lehrkräfte rechtssicher über dienstliche E-Mail-Adressen kommunizieren können, Materialien, Schüler- oder Notenlisten in einem geschützten Cloud-Bereich austauschen können und Termine in gemeinsamen elektronischen Kalendern organisieren können. Die Schulen könnten jetzt beantragen, heißt es aus dem Ministerium. Und aus Nordrhein-Westfalen kommt heute auch eine Nachricht zum, wie nun weiter nach dem Scheitern des Nationalen Bildungsrates. Bayern und Baden-Württemberg sind ja ausgestiegen aus diesen Planungen, Bildungsfragen zentral zu behandeln. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich nun für einen Staatsvertrag ausgesprochen, um Bildungsstandards doch noch zwischen den Ländern zu vereinbaren. Dagmar Pepping fasst zusammen.
Er habe Verständnis für die süddeutschen Länder. Der Nationale Bildungsrat sei gescheitert, sagte Laschet der Rheinischen Post. Als Alternative schlägt der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen einen Staatsvertrag vor. Darin könnten die Länder die angestrebte Vergleichbarkeit der schulischen Standards festlegen. Dafür sei kein nationaler Rat aus Berlin zwingend notwendig, so der CDU-Politiker. Der Präsident der Kultusministerkonferenz Lords hatte bereits gestern betont, dass die Länder schon seit längerem an einem solchen Staatsvertrag arbeiteten. Der hessische Kultusminister rief alle Länder auf, sich nun darauf zu konzentrieren, dieses ambitionierte Vorhaben abzuschließen. Bundesbildungsministerin Karliczek sagte der Passauer Neuen Presse, sie würde sich sehr freuen, wenn ein solcher Staatsvertrag bis Mitte nächsten Jahres unter Dach und Fach sei. Ein solcher Vertrag solle auch mehr Vergleichbarkeit im Abitur zum Ziel haben, betonte die CDU-Politikerin. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte am Sonntag mitgeteilt, dass sein Land beim geplanten Nationalen Bildungsrat nicht mehr mitmachen wolle, eben weil am Ende ein Berliner Zentralabitur stehen könnte. Kurz darauf kündigte auch Baden-Württemberg seinen Ausstieg aus dem Projekt an.
Campus und Karriere ist das hier. Im Deutschlandfunk im Netz sind wir zu finden unter deutschlandfunk.de/campus. Wir sind am Tag 2 der bundesweiten Klimastreikwoche, zu der Studierendengruppen in ganz Deutschland gerade aufrufen. Im Vorlauf zum globalen Klimastreiktag am 29. November fordern sie nicht nur klimaneutrale Hochschulen, sondern protestieren auch gegen das Klimapaket der Bundesregierung und die Finanzierung von Rüstungs- und Energiekonzernen. Das führt zu Besetzungen an Hochschulen, zum Beispiel an der FU in Berlin. Students for Future besetzen gerade Hörsaal 1a. Benjamin Dirks informiert.
Am Morgen schlurfen noch einige in Wollsocken durch den Hörsaal 1a der Rost- und Silberlaube der Freien Universität Berlin. Sie und andere hätten nicht nur bis in den späten Abend diskutiert, sondern auch hier übernachtet, berichtet Marlene Schäfer.
Ich würde schätzen, ungefähr 50 Leute, was wir gar nicht erwartet hatten. Da ja für viele natürlich einfach mal hier so schlafen ohne Sachen nicht in Frage kommt, ist ja auch verständlich. Aber einige haben sich halt wirklich dafür entschieden, doch hier zu bleiben und das war total super.
Nun hofft die Studentin, dass sich noch mehr fürs Mitmachen begeistern können. Schäfer studiert Sozial- und Kulturanthropologie sowie Politik im dritten Semester. Den Hörsaal im Hauptgebäude haben sie und andere Klimaaktivisten der Students for Future für besetzt erklärt. In der Klimastreikwoche wollen sie hier nur Vorlesungen stattfinden lassen, die sich mit dem Klimawandel befassen. Als wissenschaftliche Unterstützung haben die Studierenden Gregor Hagedorn zu einer Vorlesung eingeladen, Biologe am Berliner Naturkundemuseum und Initiator der Scientists for Future, einer Gruppe Wissenschaftler, die es sich zum Ziel gesetzt haben, besser über den Klimawandel zu informieren. Ob die Fridays for Future Bewegung recht habe, will er in der Vorlesung klären.
Das Risiko des Klimawandels wird in der Öffentlichkeit meiner und unserer Einschätzung nach unterschätzt. Ich denke, das haben wir nicht nur am Klimakabinettbeschluss der Bundesregierung gesehen, sondern noch mehr an den Reaktionen der Öffentlichkeit darauf.
Eigene Forderungen können die Wissenschaft nicht aufstellen, sagt Hagedorn. Das sollten die Studierenden tun. Und dafür fordert er seine auf den Saal verteilte Hörerschaft zuerst auf, etwas näher zusammenzurücken.
Ich fände es viel schöner, wenn ihr mehr zusammensitzen würdet. Wir können diese Herausforderung, die vor uns steht, nur lösen, wenn wir gemeinsam dran arbeiten.
Dabei können die Studierenden das mit dem Zusammenrücken schon ganz gut. Am Vortag hatten sie euphorisch beschlossen, ihre einberufene Vollversammlung kurzerhand über die Woche zu verlängern und den dazugehörigen Hörsaal in Beschlag zu nehmen.
Und wir werden hier bleiben und weiterkämpfen, bis wir diese Ziele erreicht haben. Der Hörsaal ist hier mit besetzt.
Damit wollten die Studierenden ihrem Klimastreik mehr Aufmerksamkeit verschaffen, sagt Aktivistin Marlene Schäfer.
Natürlich ist es wichtig, dass wir Bildungsveranstaltungen unterstützen. Das ist ja auch das Ziel der Public Climate School. Aber wir wollen natürlich auch ein Zeichen setzen. Und mit einem besetzten Hörsaal hat man da so ein bisschen mehr in der Hand.
Und die Vollversammlung ist Teil der studentischen Selbstverwaltung. Wer daran teilnimmt, soll keinen Nachteil erleiden, wenn andere Vorlesungen oder Seminare dafür geschwänzt werden. Die ersten Dozenten und Profs haben sich schon bereit erklärt, das Thema ihrer Vorlesungen oder Seminare zu ändern und sich darin mit dem Klimawandel zu befassen. Dominik Kramer von den Students for Future freut sich darüber.
Das ist unser Ziel. Die Leute sollen sich damit auseinandersetzen, gerade die Studierenden. Die haben die Kapazitäten, die Kraft, die Freiräume, um was zu verändern, um sich einzubringen.
Bisher waren nur ein paar hundert der über 30.000 Studierenden der FU da. Aber viele auf dem Campus sind zumindest aufgeschlossen.
Ich finde, das ist ein guter Zweck, aber ich habe selber zu viel Stress, um da dran teilzunehmen.
Es gibt ja sehr viele Vorträge und Angebote von Fridays for Future, also von der Uni-Gruppe. Und da habe ich auch schon teilgenommen, ja.
Um ehrlich zu sein, habe ich den Weg von der U-Bahn hierher darüber nachgedacht, an welchen Veranstaltungen ich mich diese Woche beteilige.
Bis Donnerstagabend wollen die Studierenden im Hörsaal 1a durchhalten, bevor es am Freitag zur großen Streikdemo geht.
Das deutsche Bildungssystem bekommt in vielen internationalen Studien immer wieder gespiegelt, dass es früh selektiert und starr ist in den Übergängen. Dieses Beispiel aus Nordrhein-Westfalen zeigt, dass es auch anders gehen kann. Junge Handwerkerinnen und Handwerker sollen über das sogenannte Berufsabitur nach der Ausbildung noch das Abi machen können. Solche Möglichkeiten gibt es zum Beispiel auch in Bayern, Hamburg und Berlin. Was das Berufsabitur aber praktisch heißt, das hat sich Moritz Börner mal in Bonn im Unterricht angeschaut.
Before we take a look at the text, I want you to read those questions to concentrate on the tasks given here.
Englischunterricht in der 13. Klasse. Es geht um direkte und indirekte Charakterisierung, klassischer Abiturstoff. Doch die Schüler in der FOS 13, das steht für die 13. Klasse der Fachoberschule, sind keine normalen Oberstufenschüler. Sie haben schon eine Ausbildung im Bereich Elektrotechnik oder Gestaltungstechnik absolviert, zum Beispiel Sami Etabi. Das Abitur nach der Ausbildung ermöglicht ihm einen weiteren Bildungsweg, ein Studium an jeder beliebigen Hochschule in Deutschland.
Ich möchte die komplette Freiheit wieder haben, dass ich alle studieren kann und auch an jeder Uni. Das war meine Motivation, das Abitur zu machen.
Das Berufsabitur gibt es unter anderem auch in Bayern, Hamburg und Berlin. Wer eine duale Ausbildung absolviert hat, kann entweder innerhalb eines Schuljahres das Abitur machen oder berufsbegleitend an einer Abendschule. Für Sami Edabi, der eine Ausbildung zum Elektrotechniker hinter sich hat, war der Umstieg vom Ausbildungsalltag auf das Schulleben etwas gewöhnungsbedürftig. Vorher wurde er an der Berufsschule in Fächern wie Anlagensimulationen unterrichtet, jetzt sind es klassische Schulfächer.
Da hat natürlich etwas gefehlt, weil ich dann 3,5 Jahre eigentlich nur die Ausbildung hatte, Deutsch, Englisch, ja, Physik, da hat ein bisschen was gefehlt, Physik konnte ich mir so leicht nachholen, aber die Lehrer passen sich da gut an und dann sagen die auch so, wo man das alles nachholen kann und dann kann man sich eigentlich gut darauf vorbereiten, also wenn man das will, dann kriegt man das auch gut hin.
In NRW gibt es bisher nur wenige Schulen, die das Berufsabitur anbieten. Schulleiter Markus Klaasmeier hat das Angebot am Bonner Heinrich-Hertz-Berufskolleg etabliert.
Ich halte es für sehr sinnvoll, nämlich vor dem Hintergrund, dass man dadurch den jungen Menschen ermöglicht, im Handwerk oder auch in Industrieberufen eine duale Berufsausbildung zu absolvieren und sich während dieser Zeit eigentlich immer auch wieder entscheiden zu können, will ich den nächsten Schritt noch mitmachen. Und am Ende hat man auf jeden Fall, wenn es mit den höheren Schulabschlüssen nicht klappen sollte, immer noch die duale Berufsausbildung.
Schon seit Jahrzehnten wird das Abitur im Vergleich zu einer Berufsausbildung immer beliebter. Erstmal Abi machen, das scheint das Credo vieler Schüler und vor allem auch ihrer Eltern zu sein. Und das bekommt das Handwerk zu spüren. Die Betriebe erhalten weniger Bewerbungen, der Fachkräftemangel verschärft sich. Und so soll das Berufsabitur Ausbildungsberufe interessanter machen. André Weiß vom Zentralverband des Deutschen Handwerks.
Uns im Handwerk geht es primär um die Fachkräftesicherung. In letzter Zeit wird das Besetzen von Ausbildungsstellen immer schwieriger. Es stehen einfach grundsätzlich weniger junge Menschen zur Verfügung. Und davon wollen dann auch noch immer weniger auf das Abitur verzichten. Und deshalb bietet das Berufsabitur die Möglichkeit, junge Menschen für eine berufliche Ausbildung zu begeistern, für die ohne die Option Abitur eine Ausbildung nie in Betracht kämen.
Die Idee zum Berufsabitur ging dementsprechend auch vom Handwerk aus, das das Konzept gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz der Länder entwickelt hat. Noch lässt sich nicht sagen, ob in Zukunft viele Berufsschulen den FOS-13-Unterricht anbieten werden. David Anasch, der aktuell noch eine Ausbildung zum Elektrotechniker macht, hält das für sinnvoll. Er will am Bonner Berufskolleg ebenfalls sein Berufsabitur machen. Das ist eine große Chance, findet er.
Mein Plan danach war eigentlich, direkt zu studieren. Und zwar Elektrotechnik, um danach aufs Lehramtbasis, sag ich mal, auch für Berufsschule zu gehen. Und da ich, sag ich mal, in dem Beruf Elektriker jetzt nicht festhängen möchte, finde ich diese Weiterbildungsmöglichkeit ziemlich gut, dass ich dann auch damit die Möglichkeit habe, danach noch zu studieren.
Man nehme musikinteressierte Schülerinnen und Schüler, die allesamt noch kein Instrument spielen, die aber improvisieren möchten, jammen möchten, texten möchten. Verbinde sie mit ambitionierten Musikpädagogen und Musikern, stecke sie außerhalb der Schule zusammen in eine Band und bringe dazu noch Musikschule und Schule in Kooperation. Und fertig ist die Jambox Potsdam, die Musikunterricht mal ganz anders machen möchte.
Kurz vor, schon ganz gut. Ihr könnt ein bisschen mutiger singen.
Ein Vormittag in der Jambox in Potsdam. Sieben Jungen und Mädchen proben mit ihrer Band Pick-up ihren ersten selbstgeschriebenen Song Alles neu. Angeleitet werden sie von zwei professionellen Musikern, Christoph Hillmann und Paul Kuchenbuch. Im Text geht es auch um den Neuanfang in einer Schule. Denn alle sind seit 3 Monaten im Leibniz-Gymnasium gleich nebenan in einer 7. Klasse. Das Jambox-Studio gehört zur Städtischen Musikschule Potsdam. Dass die in einem sanierten, etwas sterilen Block aus DDR-Zeiten ist, sieht man dem Proberaum nicht an. An den Wänden große Bilder, eine Chill-Ecke mit Polstern, ein bunter Teppich. Gemütlich und zugleich schallschluckend. Die 7 sind nicht nur neu an der Schule, für die 13-Jährigen ist auch das Musikmachen neu. Die meisten haben zu Beginn des Schuljahres das erste Mal ein Instrument in der Hand gehabt, wie Jolina Phillips.
Nee, ich hatte erst E-Gitarre gespielt, aber es hat mir jetzt doch nicht so zugesagt. Und dann habe ich mit Elias getauscht und Keyboard macht mehr Spaß.
In der Jambox geht es nicht ums perfekte Spielen. Wichtig sind Kreativität und Spaß, aber auch Verantwortung. Während die 7 jede Woche eine knappe Stunde lang ihren Song proben, sitzen ihre MitschülerInnen im klassischen Musikunterricht. Das Leibniz-Gymnasium kooperiert mit der Musikschule, damit Schülerinnen und Schüler ein halbes Jahr lang praktische Banderfahrung sammeln können. Nach 2 Jahren ist die ganze Klasse durch. Jede der 4 Bands hat ihren eigenen Song auf CD. Für den klassischen Musikunterricht in der Schule heißt das, 2 Jahre lang arbeiten die LehrerInnen mit kleinerer Gruppe, profitieren also in vielerlei Hinsicht von der Jambox. Für den normalen Musikunterricht wünscht sich Schlagzeuger Daniel Stutz
mehr Instrumentenvielfalt am besten und dass man vielleicht, wenn man auch nicht möchte, Musikunterricht auch nicht singen muss.
Überhaupt das Singen. Ein großes Problem für Heranwachsende, weiß Toningenieur Paul Kuchenbuch, der heute die Technik regelt und alles mitschneidet.
Man freut sich eigentlich immer am meisten, wenn jemand von vornherein sagt, ich will singen. Weil wenn man so eine Band hat mit 7 und die sitzen alle da, ich will nicht singen, ich will auch nicht singen, nein, ich singe nicht, die singt, nein, ich will nicht. Am Ende soll man einen Song schreiben und am Ende soll es auch nach einem Song klingen. Irgendeine Stimme muss da sein.
Die Band heute hat gleich 2 Sängerinnen. Für Rama Johadar und Massa Homsi sind ein paar Stellen ganz schön schwierig. Damit am Ende die Töne sauber klingen, gibt es, wie bei Profiproduktionen, eine automatische Tonhöhenkorrektur. Heute außerdem extra eine Stimmprobe, während die anderen 5 im Nachbarraum weiter am CD-Cover arbeiten.
Der Supermarkt
wum,
Bewumpebau.
Der Supermarkt wird umgebaut.
Christoph Hillmann ist Leiter der Jambox.
Wir sind total spielerisch. Wir sind auch viel spielerischer als Schulunterricht und merken, dass die Kinder dann sozusagen erstmal wie Flummis durch den Raum titschen, wenn sie merken, das ist jetzt nicht mehr die klare Ich sitze hier und kriege was erzählt Situation. Und aus diesem spielerischen Chaos, das wir brauchen, um kreativ zu sein, gleichzeitig zu sagen, wir haben hier eine Timeline von maximal 18 Stunden und danach ist die CD gebrannt. Und das Cover ist fertig und alles ist eingespielt. Das ist also eine Art richtiger Profi-Leistungsabgabedruck.
Die Pickups sind richtig gut im Zeitplan. Leistungsdruck ist für sie bei der Jambox offenbar kein großes Thema. Sonst würden einige wie Ahmad Al-Mukhani auch nicht weiter Musik machen wollen.
Ich möchte auch zum Beispiel zu so einer Band, weil die suchen noch ein paar Spieler. Und mir macht das einfach auch, es macht Spaß. Also ich möchte noch weiterspielen.
Neue Schule, neue Lehrer, neue Klassenkameraden, neue Fächer, neue Freunde und so viele neue Namen. Neue Räume, neue Wege und so viele neue Fragen, neue Töne, neue Lüne und so viele neue.
Veronika Granke berichtete über den etwas anderen Musikunterricht, wie er mit der Jambox in Potsdam praktiziert wird. Schwarz-Weiß ist der Film, der ein Leuchtturm sein will, und gleich stellen die Kollegen ihn vor. In Corso Kunst und Pop. Es ist allerdings ein Drama. Für Campus und Karriere war es das für heute. Am Mikrofon war Kate Malaike.